Am Eingang waren diese Zettel, wo so ein paar Zitate draufstehen von dem alten Marx. Diese aktuelle Krise ist so ein schönes Beispiel für die Aktualität von dem Autor. Und deswegen habe ich das gedacht, es lohnt sich erstens so ein bisschen die Gliederung des Vortrags in der Form dieses Blattes vorzugeben und zweitens die eine oder andere Formulierung des Zitats als Mittel zu nehmen, um daran den Gegenstand zu erläutern. Zunächst mal zum Anfang. Jetzt ist also wieder Krise und es nicht nur Rezession heißt, und es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, also Deutschland und EU, sondern auch in den USA. In Japan ist eine Dauerkrise, Argentinien stürzt gerade ab. Und wenn die ganze Geschichte nicht von der Kriegslage überdeckt wäre, die ganz automatisch das Wirtschaften dann immer zu einer bloß auch wichtigen Sache erklärt. Wenn normale Friedenszeiten wären, dann wäre die Katastrophenstimmung noch ganz anders. Warum? Das, worum es bei uns geht, klappt nicht. Das ist Krise. Rezession. Das Wachstum kommt nicht mehr voran, es stockt. Und es ist tatsächlich so, dass im nächsten Jahr oder in diesem Jahr relativ zum vorherigen nicht mehr produziert und verkauft worden ist als vorher, sondern vielleicht sogar geringfügig weniger. Jetzt hagelt es Kritik von der einen Seite. Kritik an der Regierung, dass sie eine miserable Wirtschaftspolitik macht. Kritik an den Arbeitnehmern und Gewerkschaften, dass sie zu viel Geld verlangen für die Arbeit. Kritik an den Unternehmern, dass sie nichts unternehmen, dass sie keine mutigen Investitionen tätigen. Kritik an den Börsianern, dass sie es übertrieben hätten. Und all die Kritiken haben den Ton, wenn sie alle das nur richtig gemacht hätten, also die Regierung eine gute Wirtschaftspolitik, die Gewerkschaften die richtigen Löhne, die Unternehmer die richtigen Investitionen, dann bräuchte es so nicht zu sein. Die ganze Kritik lebt von dem Gedanken, da hat wer was vergeigt. Die Kritik leugnet die Notwendigkeit der Krise. Sie leugnet, dass die Krise dazugehört. Dann kommt die andere Abteilung in den Wirtschaftsspalten der Zeitungen. Die sagt genau das Gegenteil. Ja, das ist halt das Auf und Ab der Konjunktur. Das ist der Zyklus, den gibt es halt. Die Seite, die Leute vertreten die Notwendigkeit der Sache. Das braucht es, das gehört dazu. Ohne, dass sie sich ein bisschen wundern, warum denn eigentlich das, worum es gehen soll, ums Wachstum, warum das eigentlich nicht geht. Wenn doch alle das zur wichtigsten Sache erklären, wenn alle sich Mühe geben dafür, wenn alle ihren Beitrag leisten, ja, warum geht es denn dann eigentlich nicht? Die Seite leugnet also die Notwendigkeit der Krise nicht. Sie hakt sie ab und findet überhaupt nichts dabei. Da gibt es eine dritte Mannschaft, mit der wir uns öfter rumgestritten haben, vor vielen, vielen Jahren schon. Und jetzt in der jüngeren Zeit ist halt der Nürnberger Robert Kurz so ein Vertreter noch davon. Aber alte Vertreter dessen waren auch die Sozialisten aus dem Ostblock, aus der KPdSU, aus der SED und so weiter. Die haben die Krise immer als Indiz dafür genommen, dass der Kapitalismus eben nicht mehr weitergeht. Das ist, dass der Kapitalismus seine Probleme nicht lösen kann. Und dann haben sie beschlossen, sie wollen Sozialismus machen, der diese Probleme besser löst. Die Kritik, die darin steckt, Kapitalismus kritisieren wir, weil er nicht klappt. Diese Kritik haben wir nie vertreten. Wir finden nämlich auch die Wirtschaftsweise in den Phasen des Zyklus, wo sie klappt, nicht so in Ordnung, dass man dem ganzen System bloß die Phase, wo es mal nicht klappt, zum Vorwurf machen wollte. Nein, die ganze Zeit über sind die Kritikargumente über das System immer dieselben. Nur eins muss man zugeben, das will ich jetzt zeigen. In der Krise wird die Absurdität der Produktionsweise zur Anschauung gebracht. Ja, das ist, was hier die erste Überschrift ist. Da wird die Menschenfeindlichkeit dieser Rechnungsweise richtig gehend auf den Tisch gelegt. Also wie schaut es aus? Jetzt bin ich drin. Krise, was ist das? Der Zustand der Wirtschaft, in dem sie nicht mehr wächst. Stagnation herrscht oder Rezession. An der Stelle schon muss man eigentlich einhaken und sagen, man muss sich jetzt bei dem ganzen Thema ein bisschen Mühe geben, dass man vieles, was alle Welt für normal hält, dass man das nicht einfach durchgehen lässt und abhakt und sagt, ja, kennt man schon. Wir haben einen Zustand, wo die Wirtschaft nicht mehr wächst. Und das ist die allgemeine und das ist die Katastrophe, das ist die Krise, das ist die Situation, die jetzt eine Änderung der Wirtschaftspolitik braucht, das ist die Situation, die dafür verantwortlich ist, dass die Arbeitszahlen jetzt wieder so groß sind. Naja, wie vor der Schröder-Zeit. Das ist der Grund, warum jetzt alle Regelungen von Lohn und Leistung unhaltbar werden und ganz andere Verhältnisse von Niedriglohnsektor her müssen und so zu. Warum? Weil es nicht mehr wächst. An der Stelle als erstes, wie gesagt, ein Hinweis auf, ist denn das alles so selbstverständlich? Was ist denn so schlimm, wenn es nicht mehr wächst? Man hört, im letzten Jahr hätten wir nur ein Wachstum, oder im letzten Jahr haben wir also Minus, irgendwie 0 oder minus 0,01, also ganz, ganz wenig, weniger als das Jahr vorher. Im nächsten Jahr soll Krise sein, da sollen wir ein Wachstum kriegen von 0,7% plus. Das ist unerträglich. Warum? Muss denn eigentlich alles immer zuwachsen? Braucht denn von allen immer mehr? Ja, man muss sagen, es ist gegenüber dieser Wirtschaft schon eine verkehrte Frage. Schon, dass überhaupt vom Wachstum die Rede ist, zeigt ja, dass es die Frage, wovon braucht es denn eventuell mehr, dass es die Frage überhaupt nicht gibt. Wachstum, da wird alles zusammengezählt. Die Ausgaben für die Werbung, die Ausgaben für den Transrapid, die Ausgaben für Wohnung und Essen. Die Umsätze, die im Land passieren, werden unterschiedslos zu einer Geldsumme addiert. Und da kommt es aufs Mehr an, da kommt es auf ein Plus an. Also die Frage, fehlt es vielleicht an irgendwas, sodass man gerne mehr davon hätte? Von Kindergärten oder von Autobahnkilometern? Das ist mir gleichgültig, ich will jetzt nicht die Gebrauchswerte bewerten. Aber die Frage, fehlt es an irgendwas, sodass man mehr bräuchte, die gibt es überhaupt nicht. Es gibt den Imperativ, es muss mehr werden, und das ist die Absurdität. Denn wenn es nicht mehr wird, dann geht es auch nicht so weiter wie bisher. Denn den Gedanken mal umgedreht, ist es doch eine ganz primitive Überlegung, sich klarzumachen, wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann gibt es im nächsten Jahr genauso viele neue Autos, genauso viele neu gebaute Wohnungen, genauso und so weiter und so weiter. Alle Warenklassen durchgenommen. wie letztes Jahr. Da ist es so furchtbar, wenn es von allem genauso viel gibt wie letzte. Ja, in unserer Gesellschaft ist es furchtbar. Wie gesagt, die Frage, fehlt irgendwas, sodass man davon mehr möchte, die gibt es ja sowieso nicht. Wenn das Vermögen, das Geld, die Umsätze nicht wachsen, dann steht es schlimm. Warum? Weil das Geld ja überhaupt bloß dafür da ist, mehr zu werden. Weil das Wirtschaften überhaupt nur dafür gemacht wird, damit aus Geld mehr Geld wird. Und wenn es dafür nicht taugt, dann ist der Status quo, einfach dass es bleibt wie gestern, schon die Katastrophe. Einfache Reproduktion, das ist so ein Marx-Wort, dass einfach der Zustand von gestern wiederhergestellt wird. Alle fressen dasselbe, alle konsumieren dasselbe, alle produzieren dasselbe wie gestern. Der Zustand ist in unserer Welt ausgeschlossen. Oder wenn er eintritt, tritt eine Katastrophe ein, eine wirtschaftliche. Wenn sich aus Geld nicht mehr mehr Geld machen lässt, dann wird das Produzieren unterbunden, eingestellt. Dann bleibt es auch nicht bei der Stagnation. Also eine erste Absurdität. Es muss wachsen, sonst tritt ein katastrophischer Zustand ein. Zweite Absurdität. Warum klappt denn nicht das Wachstum? Woran leidet eigentlich das Wirtschaften? Ja, man kann es in den Zeitungen lesen. Jetzt wissen Sie es auf einmal. Es ist viel zu viel Kapital in den IT-Sektor investiert worden. Es gibt Überkapazitäten bei den Internetanschlüssen und bei den Breitbandleitungen, die Sie da gelegt haben. Ja, haben Sie, man könnte viel mehr telefonieren, als man es tut. Es gibt Überkapazitäten in der Autoindustrie. Es gibt Lagerbildung. Ja, in Amerika wird jetzt diskutiert, ob der Lagerabbau vielleicht schnell genug vorangeht, dass es im zweiten Quartal des nächsten Jahres dann wieder Wachstum gibt. Die Lagerbildung ist das Problem. Was ist das? Ja, Waren sind nicht mehr abgesetzt worden. Produkte hergestellt für den Verkauf, hergestellt, um mit dem Verkauf ein Geld mit einem Gewinn zu erlösen. Diese Produkte finden keinen Käufer. Fabrikanlagen gibt es. Das sind die Überkapazitäten an der Produktionsseite. Fabrikanlagen gibt es, die finden keinen Gebrauch. Opel baut Werke ab. MAN baut ab. So zu. Woran leidet die Wirtschaft? Eine echte Neuheit historisch, die leidet an einem zu viel an Reichtum. Und nicht nur an einem zu viel an Reichtum im Sinn von hergestelltem Reichtum, sondern ein zu viel an Reichtumsquellen. Auch hier nicht einfach das durchgehen lassen, ja, jetzt gibt es zu viel, dann gibt es natürlich Absatzprobleme und dann ist natürlich scheiße. Sondern sich erstmal klar machen, was das für eine Absurdität ist. Alle Gesellschaften vor dem Kapitalismus hatten Not gelitten aus Mangel. Da hat was nicht, da hat man gehungert, da hat man länger arbeiten müssen, weil es Missernten gab, weil es Kriege gab, weil nicht produziert worden ist, weil zu wenig produziert worden ist. In unserer Gesellschaft wird daran gelitten, dass die Gesellschaft zu reich ist, dass sie zu viel hat. Absurd kann eine Gesellschaft überhaupt an einem zu viel an Reichtum leiden. Wenn man es mal für sich nimmt, müsste man sagen, wenn sie wirklich mal zu viel von was hergestellt haben, legt man es halt auf Lager und tut langsam mit dem Produzieren, bis es aufgebraucht ist. Dann kann man ja wieder anfangen. Es wäre doch ein schöner Zustand, wenn schon so viel produziert worden ist, dass man tatsächlich mal für eine Weile langsamer tun kann. In unserer Gesellschaft genau umgekehrt. Dass es zu viel an produziertem Reichtum gibt, ist ein Elend. produziert neue Arbeitslose, produziert deren Armut. Zu viel wofür? Ist vielleicht die wichtigste Frage dabei. Ich rede von zu viel an Reichtum. Führt ein bisschen zurück zu meinem vorigen, beim Wachstum fehlt denn an was? Fehlt denn an was? Zu viel wofür? Nicht fürs Bedürfnis überhaupt. Weder in Deutschland noch in der Welt. Da gäbe es manchen, der gerne eine größere Wohnung hätte. Da gäbe es manchen, der ein neues Auto hätte und nicht die alte Chaise fahren möchte. Da gäbe es manchen, der, du bist schon, bequemer heizt und nicht mehr Kohlen schleppt und, und. Es fehlt durchaus hier und da dies und jenes. Aber diese Gesichtspunkte zählen sowieso nicht. Zu viel Reichtum ist produziert worden. Nicht für die Konsumtionskraft, für die absolute Konsumtionskraft der Menschen. Und wenn man weltweit geht, schon gleich nicht. Könnten Sie ja den AIDS-Kranken mal eine Tablette spendieren in Afrika, anstatt dass sie mit ihren Patenten so knauserig sind, wenn es schon zu viel gibt. Aber das zu viel ist nicht ein zu viel fürs Bedürfnis, sondern das zu viel ist ein zu viel für den Zweck, für den produziert wird. Zu viel Reichtum gibt es fürs Kapital selber, nicht für irgendeinen Verbrauch. Es gibt zu viel Autos, um sie mit Gewinn zu verkaufen. Es gibt zu viel Fabrikanlagen, um sie mit Gewinn zu betreiben. Also um Waren herzustellen, die dann zu einem Preis verkauft werden können, wo ein Gewinn drin ist. Zu viel Reichtum gibt es schon, aber nicht zu viel für irgendein anderes Maß, für irgendwas außerhalb des Kapitals selber. Die Krise ist die Phase, wo das Kapital mit sich selber im Unreinen ist. Wo die Wirtschaft an sich selber krankt. Also nur für ihren eigenen Zweck, eben nur für das Erzielen von einem Überschuss aus der Produktion, für die Gewinnmaximierung, dafür gibt es zu viel Waren, dafür gibt es zu viel Fabriken. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem ganzen Gedanken. Es kommt natürlich der eine oder andere und sagt, ja, wenn zu viel Kapital in den IT-Sektor investiert worden ist, dann hätten sie es halt woanders investieren sollen. Ja, das ist also die Behauptung, es ist nicht einfach zu viel überhaupt an Kapital unterwegs, sondern zu viel auf einen Sektor geworfen und woanders hätten sie investieren sollen stattdessen. Aber wenn das so leicht wäre, wenn die Felder wüssten, wo sie woanders investieren können, dann würden sie das Geld aus dem IT-Sektor auch abziehen und in den anderen stecken. Dann wäre keine Krise, dann wäre keine Rezession, dann würde halt ein Geschäft nicht klappen, ein anderes dafür umso besser. Krise ist die Phase, wo allgemein die Geschäfte schlecht gehen. Wo es eben nicht so ist, dass der Sphärenwechsel in dem einen Sektor ist zu viel investiert, da verdient man nichts mehr, geht man in den anderen, da verdient man wieder gut. Wo dieser Sphärenwechsel genau nicht die Lösung ist, sondern wo sich offenbart, dass mehr oder weniger in allen Bereichen zu viel Kapital investiert ist. Also die Idee der Disparitäten, dass man sich die Krise so erklärt, hat man sich auf den einen Sektor zu arg geworfen und dafür andere vernachlässigt. Die Idee gibt es. Aber sie ist irrig, weil solange der Ausgleich gelingt, solange eben die Investoren die anderen Sphären entdecken, in die man sein Geld lieber reinsteckt, als in den IT-Sektor, solange sich die finden, also solange man dort wachsen kann, dort zusätzliche Gewinne einfahren kann, ja, solange es das gibt, solange herrscht keine allgemeine Krise. Jetzt haben wir den Zustand, der eben auch eine Fassung der Absurdität ist. Das ist unter erstens Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung. Dazu bringt es nur unsere Produktionsweise. Denkt man sich das Kapital als die Produktionsmittel, als die Instrumente des Produzierens, dann muss man sich auch denken, das kann es doch gar nicht geben, dass es zugleich zu viel Menschen und zu viel Arbeitsmittel gibt. Wenn es mehr Arbeitsmittel gibt und mehr Menschen, dann können doch die mehr Menschen prima an die mehr Arbeitsmittel ran. Und für sich das zusätzliche Produzieren, das sie brauchen. Hierzulande ist es so, dass es zu viel Kapital gibt und dann und deswegen auch gleich zu viele Menschen. Ja, 4 Millionen Arbeitslose ist ja ein Urteil, für unsere Wirtschaft gibt es zu viele Menschen. Und da merkt man, das ist die gültige Reihenfolge, das ist die gültige Rechnungsweise. Natürlich denkt man sich's humanistisch in der anderen Reihenfolge. Für unsere Menschen gibt es zu wenig Arbeitsplätze. Aber die gilt nicht, die Reihenfolge. Und das merkt man ja, dass die nicht gilt. Sonst würde man sie ja herschaffen. Die Rechnung geht umgekehrt. Für die Wirtschaft gibt es zu viele Menschen. Und jetzt hat man das nebeneinander von zu vielen Menschen auf der einen Seite und zu viel Arbeitsmittel auf der anderen Seite auch. Und beide finden nicht zusammen. Warum? Ja, weil es die Arbeitsmittel einzig und allein für den Zweck gibt, aus einem Kapitalvorschuss mehr Geld zu machen. Und dafür taugt er nicht. Und dann ist sowohl das Kapital zu viel, wie die Leute zu viel. Jetzt möchte ich die zweite Frage stellen, wie kommt es denn dazu? Das war jetzt die Definition des Zustands. Es gibt zu viel Kapital. Überakkumulation. Der kapitalistische Reichtumserwerb hat zu gut geklappt. Jetzt bin ich zur zweiten Frage. Wie kommt es denn dazu? Und da ist diese Fassung unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte, die unbedingte Entwicklung der unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte gerät in fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Ziel der Verwertung des vorhandenen Kapitals. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte betrieben wird. Dafür ist der Kapitalismus von früheren Ökonomen und Philosophen und Geschichtsphilosophen gelobt worden und gesagt haben, eine wahnsinnige Produktionsweise entwickelt die Produktivkräfte einfach um jeden Preis. Immer bessere Maschinerie, immer mehr arbeitssparende Techniken. Auch dazu muss ich erstmal sagen, gegen die alten Geschichtsphilosophen, die diese Produktionsweise für ihre vorwärtsstürmende Dynamik in Sachen Produktivkräfte gelobt haben. Eine vernünftige Gesellschaft entwickelt die Produktivkräfte nicht unbedingt. Eine Gesellschaft, in der fürs Bedürfnis produziert wird, die weiß die Entwicklung der Produktivkräfte schon zu schätzen. Ja klar, wenn es Verfahren gibt, wie man sich Arbeit spart, dann ist es für den Einzelnen und für die Gesamtheit immer günstig. Der Arbeitstag wird kürzer oder der Ertrag der Arbeit wird größer. Nur der Aufwand, der für die Herstellung der arbeitssparenden Technik nötig ist, der muss schon auch in Betracht gezogen werden. Und da würde man in einer vernünftigen Gesellschaft die Produktivkräfte eben nach der Rechnung, lohnt sich's für die Gesamtheit, entwickeln und keineswegs unbedingt entwickeln. hierzulande schaut es anders aus. Es findet eine unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte statt. Warum? Weil die Produktivität als Konkurrenzmittel eingesetzt und nur als Konkurrenzmittel eingesetzt wird und nur als Konkurrenzmittel nützlich ist. Jeder, der eine Ware herstellt, macht mehr Gewinn, wenn er an Lohnkosten sparen kann bei der Herstellung dieser Ware. Also versucht er, die Arbeit produktiver zu organisieren und weniger Arbeiter zu bezahlen für die Herstellung desselben Quantums von Autos oder sonst irgendeinem Produkt. Sein Maß hat dieses Vorwärtsdrängen, sein Maß hat der Ersatz der alten Technik durch eine neue. Erstens durch das Quantumkapital, das ein Konkurrent hat oder mobilisieren kann. Und zweitens hat das Maß dieser Ersetzung oder hat diese Ersetzung ihr Maß an der Konkurrenz, an dem, was die anderen an produktiven Mitteln zustande bringen. Also nur fürs Einsparen an Arbeitskraft ist gleich. Nur fürs Einsparen an Lohn ist Produktivität überhaupt vorteilhaft. Dafür wird sie aber unbedingt eingesetzt. So sehr, dass Unternehmen untereinander immerzu über den Preis oder mittels ihrer Produktivität um den Verkaufspreis und das heißt um den Markt konkurrieren. Dadurch kommt ein Phänomen zustande, welches noch lange nicht Krise ist, aber kommt ein Phänomen zustande, welches für sich auch schon eine ganze Menge Absurdität aufzeigt. Nämlich das Phänomen, was bei dem Marx in seinen Schriften den Namen moralischer Verschleiß gekriegt hat. Eine Firma hat eine Lackiererei. Die braucht 15 Arbeiter und damit lackieren sie die Autoteile. Eine andere Firma beschafft sich produktivere Arbeitsmittel durch den Vorschuss von neuem Kapital. Zahlt eine Menge Geld dafür, dass man nur noch 10 Arbeiter braucht statt 15. Weil nun diese Lackiererei, wie alle anderen Elemente der Produktion auch, Mittel der Konkurrenz ist, nämlich über den Preis am Markt, konkurriert jetzt der Unternehmer, der die geringeren Lohnkosten hat, mit dem anderen, der die höheren hat. Und da macht er dem seine Lackiererei als kapitalistisches Geschäftsmittel kaputt, noch lang ehe die Lackiererei als mechanisches Produktionsmittel kaputt ist. Es findet ein Verschleiß statt, der gar nicht die wirkliche Maschinerie in ihrem Funktionieren als Maschine betrifft. Der Verschleiß betrifft aber die Tauglichkeit der Maschine für die Gewinnproduktion. Man könnte noch Jahre und Jahre lackieren mit dem Zeug. Aber man kann nicht mehr auf dem Markt um gewinnbringende Preise konkurrieren, wenn man solch eine Lackiererei hat. Ja, ich weiß euch nicht, das mit der Lackiererei ist vielleicht ein bisschen ein entferntes Beispiel, aber wenn ihr an die Computer denkt, jede neue Generation von Computern hat einen Prozessor, der hat doppelt so viel Prozessorleistung wie der vorherige. Der vorherige, und man weiß es ja für sich selber, wenn er daheim steht als Schreibmaschine der Computer und ein bisschen als Spielgerät und ein bisschen als Internetzugang, der Computer mit der halben Prozessorleistung tut seinen Dienst genauso. Seine technische Brauchbarkeit, die ist überhaupt noch nicht kaputt. Aber die Brauchbarkeit zum Verkauf ist dahin. Wenn es den, Intel Pentium 4 gibt, dann kannst du mit den Pentium 2 am Markt nichts mehr verdienen. Dann kannst du aber auch alle Produktionsanlagen, die für den Pentium 2 nötig sind, wegschmeißen, obwohl die auch noch den Chip herstellen können. Das ist das, was ich meine mit moralischer Verschleiß. Das ist auch das Argument, unbedingte Entwicklung der Produktion, der Produktivkräfte. Das soll auf was hindeuten, nämlich in dieser Gesellschaft wird ein Aufwand getrieben, um neue Techniken für Produktivkräfte, für bessere Produktionsmittel herzustellen. Und dann werden die überhaupt nicht so lange benutzt, wie sie benutzt werden könnten und ihren nützlichen Effekt bringen würden. Weil sie nur als Konkurrenzmittel in Betracht kommen. Da wird also sehr viel weggeschmissen, längst ehe es seinen natürlichen Lebensrhythmus abgespielt hat. Heißt, ist gleich, es wird unglaublich viel Arbeitsaufwand für die Herstellung neuer Technik getrieben, der dann sich überhaupt nicht in der Benutzung als Arbeitsentlastung niederschlägt. Weil das neue Ding ja schon nach kürzester Zeit wieder veraltet ist, weil wieder was Neues kommt. Das ist das, was ich meine mit unbedingter Entwicklung der Produktivkräfte, nicht gemessen an dem Maß, der doch überhaupt der Sinn von Mitteln der Produktivität ist, nämlich spart sie der Gesellschaft insgesamt mehr Arbeit ein, als sie kostet, die neue Maschine. Der Maßstab gilt im Kapitalismus gar nichts, weil der Maßstab im Kapitalismus heißt, spart sie dem Anwender so viel mehr Arbeit ein, dass er den Konkurrenten aus dem Feld schlägt und dessen Produktionsmittel, das es noch gibt, nicht technisch, aber ökonomisch kaputt macht. Wenn das dann kaputt ist, dann muss der Konkurrent auch die neue Maschine kaufen, damit er mit derselben Kostenstruktur produzieren kann wie der produktivere. Auf diese Weise kämpfen die Unternehmen um den Markt. Jeder versucht, seine eigenen Produktionskosten, und da sind immer die Lohnkosten die flexible Größe dabei. Es wird schon auch Druck auf die Zulieferer ausgeübt, die sollen billiger liefern. Es wird schon auch versucht, den Strom billiger zu kaufen. Es wird schon auch versucht, Steuern zu sparen oder zu bescheißen. Das kommt schon alles auch vor. Aber die wirklich variable Größe in der Betriebskalkulation, das sind die Lohnkosten. Und die ganze Einführung neuer Technik hat immer die Rechnung Lohnkosten sparen. Und dafür, dass man Lohnkosten spart und dann am Markt billiger anbieten kann und dennoch Gewinne macht, Marktanteile auf Kosten des Konkurrenten erwirbt und in dem günstigen Preis, mit dem er verkauft, dennoch einen Gewinn unterbringt. Dafür stellen die Unternehmen immer neue Techniken hin, dafür wird immer neues Kapital investiert, und die neue Maschinerie produziert mehr Ware, braucht einen größeren Absatz am Markt als die alte. Und auf die Weise produzieren die Unternehmen im Rhythmus ihrer Akkumulation und nach dem Bedarf ihrer Konkurrenz ein immer größeres Quantum an Waren. Sie stellen einfach von allem immer mehr her. Und wie gesagt, das ist auch technisch nötig, denn in aller Regel ist die produktivere Technik auch bloß einsetzbar, wenn man sie auf größerem Maßstab benutzt. Ja, in der Volkswirtschaftslehre heißt es Economy of Scale. Ja, man braucht die großen Losgrößen, damit man günstige Kostenstrukturen herbringt. Das heißt aber auch, man muss immerzu immer mehr produzieren und auf den Markt werfen. Da kommt was raus. Die Unternehmen entwickeln die Reichtumsquellen, eben die Produktivität. Sie entwickeln die Produktivkräfte grenzenlos, sowohl immer schneller wie immer mehr herstellen können. Ohne Rücksicht auf die Verkaufbarkeit. Sie gehen einfach davon aus, wenn Sie billig genug herstellen, dann können Sie schon verkaufen. Und das machen alle. Sie produzieren zwar nur für den Verkauf, aber nicht mit Rücksicht auf die Größe des Bedürfnisses. Auch nicht mit Rücksicht auf die Größe der Kaufkraft. Sie produzieren nur dafür, dass sie Kaufkraft abschöpfen. die Kaufkraft in der Gesellschaft für ihren Erwerb benutzen. Aber sie produzieren ohne Rücksicht auf die Größe der Kaufkraft. Dabei ist nach der anderen Seite die Größe der Kaufkraft in der Gesellschaft auch ihr eigenes Produkt. Ja, woher haben die Leute Geld, um Produkte zu kaufen? Von den Löhnen, die die Unternehmer bezahlen. Woher haben andere Unternehmer das Geld, ihre Ausgaben zu tätigen? Na, von den Bestellungen, die die einen Unternehmer bei den anderen Unternehmern machen. Woher hat der Staat das Geld, mit dem er in den Wirtschaftskreislauf eingreift, selber seine Herrschaftsaufgaben finanziert etc.? Ja, aus den Steuern, die die Gesellschaft, die Wirtschaft halt abwirft. Gleichgültig, ob sie jetzt bezahlt werden unter dem Titel der Lohnsteuer oder der Umsatzsteuer oder der Gewinnsteuer. Das macht alles nichts aus. Es ist die Tätigkeit der Unternehmen in einer Nation selber, die Kaufkraft in der Nation herzustellen. Oder die Kaufkraft, die es gibt, ist das Werk dieser Unternehmen. Nur, da verhalten sie sich gegensätzlich. Was ihr Produzieren betrifft, da tun sie so, wie wenn sie immer mehr produzieren, dann ist ihnen ganz klar, dann können sie auch immer mehr verkaufen. Als ob sie genauso viel Kaufkraft stiften würden, wie sie produzieren. Nach der anderen Seite, nach der Seite, wo sie Kaufkraft stiften, verhalten sie sich eminent knausrig. Jeder möchte grenzenlos verkaufen auf dem Markt, aber beim Einkaufen kalkuliert er schwer. Gegenüber seinen Lohnempfängern ist er kleinlich, wenig bezahlen, viel Leistung verlangen. Gegenüber den Lieferanten ist er kleinlich. Und wenn er auch die Preise bezahlt, die die verlangen. Aber ob er kauft oder nicht, hängt bei ihm immer an der Kalkulation, ob sich's für ihn lohnt. Verkaufen tut er, auf dem Markt Ware werfen, tut aber jeder Unternehmer. Als ob es allen Beteiligten um sowas, um das Phantom gäbe, ginge, welches es in der Volkswirtschaftslehre gibt. Nämlich Markträumung. Als ob irgendjemand den Zweck Markträumung hätte. Den gibt es überhaupt nicht im Kapitalismus. Keiner kauft, bloß damit das Zeug wegkommt vom Markt. Jeder kauft nur, wenn er einen Bedarf hat, und in der Wirtschaft ist, heißt der Bedarf, wenn der Kauf ein kalkuliertes Mittel zusätzlichen Gewinns ist. Und dass die Lohnabhängigen das Produkt des Kapitals nicht kaufen können, das liegt ja eh auf der Hand, sonst gäbe es ja keinen Gewinn, wenn die das kaufen können. Dass die Arbeiterklasse immer nur einen Teil ihres eigenen Produkts kaufen kann, das ist quasi das Konstruktionsprinzip dieser Gesellschaft. Hier ist jetzt haben wir also den Grund der Krise. Jeder Unternehmer entwickelt die Fähigkeit, immer mehr Ware auf den Markt zu werfen. Die entwickelt er nicht nach dem Maß des Bedarfs, sondern die entwickelt er nach dem Maße seines Konkurrenzbedürfnisses gegen den ihm gegenüberstehenden anderen Unternehmer. Dafür werden immer größere Kapitalmassen organisiert, immer gigantischere Produktionsanlagen hingestellt, immer neuere Produktionsanlagen hingestellt, die dann immer mehr Produkt auswerfen. Dieselben Unternehmen sind aber auf die Kaufkraft in der Gesellschaft angewiesen, auf die sie keine Rücksicht nehmen. Also bei dem, was sie auf den Markt werfen, ist ihr Maß bloß, was brauchen sie für Kostenstrukturen, um ihren Konkurrenten fertig zu machen. Was sie dann am Markt verkaufen können, hängt aber tatsächlich davon ab, wie viel Kaufkraft sie in der Gesellschaft gestiftet haben. Schauen wir mal auf den Zettel. Wir nehmen das zweite und das dritte Zitat her. Das Mittel unbedingter Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte gerät in fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck der Verwertung des vorhandenen Kapitals. Also das Mittel, das vorhandene Kapital zu verwerten, ist wirklich die Entwicklung der Produktivkräfte. Das Mittel des einen Kapitals am Markt Erfolg zu haben, ist es, produktiver zu sein als der Konkurrent. Und dafür genügt kein bestimmtes Ergebnis, kein bestimmter Zustand ist da je fertig. Jedes Niveau von Produktivität ist bloß der Ausgangspunkt, um noch ein produktiveres gegen den Konkurrenten zu setzen. Der Zweck der ganzen Geschichte ist aber, das vorhandene eigene Kapital zu vermehren. Den Widerspruch muss man vielleicht noch ein bisschen erläutern, nämlich sie entwerten ihr Kapital durch ihre Konkurrenz und Produktivität laufend. Der Zweck aber bleibt und das Maß bleibt die Verwertung des vorhandenen Kapitals. Das, was ich mit moralischem Verschleiß angesprochen habe. Ein Unternehmen macht die ökonomische Brauchbarkeit der Technik des anderen Unternehmens kaputt, indem es selber eine modernere Technik benutzt, indem es selber überlegene Produktivität organisiert. Damit wird das Kapital, das die anderen investiert haben, entwertet. Die anderen machen natürlich das Gleiche mit dem einen. Damit wird auch ihr Kapital entwertet. Aber der Zweck des ganzen Zirkus ist, das investierte Kapital zu verwerten. Ja, ihr Kapital wird weniger wert durch diese Konkurrenz. Aber der Zweck ihrer Anstrengung ist, der Million 10% hinzuzufügen, die man ursprünglich mal investiert hat. Ganz auch einfacher ausgedrückt heißt das Ding, die Produktivkräfte werden unbedingt entwickelt, als ob es quasi um die unbedingte Produktion von immer mehr Zeug ging. Tatsächlich hat die Produktion von immer mehr Zeug, aber das Maß, das Kriterium, es muss dafür taugen, das vorhandene Kapital zu verwerten. Und das geht nicht auf. Und das ist das, was dann unter drittens steht. Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisierung sind nicht identisch. Was heißt es? Das heißt, die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation. Exploitation heißt Ausbeutung, ausländisch. Und die Bedingungen der unmittelbaren Ausbeutung, das ist ein Ausdruck für die Herstellung des Gewinns in der Produktion durch Benutzung von preiswerten Arbeitskräften, durch die Steigerung ihrer Leistung etc. Die Herstellung des Gewinns ist nicht identisch mit der Realisierung des Gewinns über den Markt. Da hat mancher Unternehmer seine Arbeitskräfte benutzt und reingetrieben, da hat er moderne Technik angewendet, da hat er sich um die Produktivität sehr gekümmert. Aber die Realisierung des in der Produktion hergestellten Gewinns über den Markt ist nicht dasselbe wie die Herstellung in der Fabrik. Herstellen tun die Unternehmer immer mehr Gewinn, aber realisieren über den Markt zurückholen, die Ware verkaufen und in dem Verkaufspreis Geld erlösen, das sowohl die Kosten ersetzt wie einen Gewinn einbringt. Das ist nicht gewährleistet. Das ist nicht dasselbe. Jetzt wird es näher bestimmt. Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und in dem Gegensatz die Bedingungen der Realisierung des Gewinns. Die einen, das sind die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft überhaupt. Gewinn herstellen in der Fabrik, Gewinn herstellen, das kann ein Unternehmer, oder davon kann ein Unternehmer oder die Gesamtheit der Unternehmerschaft, kann davon so viel herstellen, wie die Produktivkraft der Gesellschaft überhaupt hergibt. Wenn alle Leute immer zu arbeiten, dann ist das ist die äußerste Grenze der Bedingungen der unmittelbaren Exploitation. Es ist nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft. Die anderen, die Bedingungen der Realisation, sind beschränkt durch die Proportionalität der verschiedenen Produktionszweige und durch die Konsumptionskraft der Gesellschaft. Proportionalität der Produktionszweige habe ich vorhin mal davon geredet. Ja, wenn dann von einer Ware immer mehr produziert wird und an der das Interesse gar nicht besteht oder dafür kein Markt vorhanden ist, dann ist die Proportionalität verletzt. Das ist aber noch nicht Krise. Die andere Hälfte davon ist die Konsumptionskraft der Gesellschaft. Worin besteht die? Diese letztere, die Konsumptionskraft, ist aber bestimmt weder durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumptionskraft. Also die Konsumptionskraft der Gesellschaft ist nicht identisch mit der Produktionskraft. Soll heißen, diese Gesellschaft kann nicht einfach alles das konsumieren, was sie auch produzieren kann. Eine komische Situation. Man sollte doch meinen, alles, was man produziert hat, kann man auch konsumieren. So ist es aber gar nicht. Noch durch die absolute Konsumptionskraft. Das ist, dass man quasi so viel frisst, wie man fressen kann. All you can eat. All you can consume. Ja, auch das mag Grenzen haben. Aber die Konsumptionskraft in der kapitalistischen Gesellschaft, die ist nicht beschränkt durch die absolute Konsumptionskraft einer Gesellschaft. Sondern durch die Konsumptionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, welche die Konsumption der großen Masse der eine Verteilung, die die Konsumption der großen Masse der Gesellschaft auf ein innerhalb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, der Lohn. Der Lohn wird ja von den Unternehmern selber als die zu senkende Kost kalkuliert. Nach der Seite des Verbrauchers wären sie jetzt gern gesehen. Nach der Seite der Lohnkost sind sie Unkosten, die man nicht haben will. Nach der Seite des Verbrauchers ist derselbe Mensch eingeplant als quasi grenzenlos kauffähig durch die Unternehmer. Ihr habt die jetzige Situation. Die jetzige Situation ist so, dass alle starren auf der private Verbrauch. Sinkt er denn? Oder wird der private Verbrauch vielleicht der Notanker der Konjunktur? Aber was ist er denn, der private Verbrauch? Klar, es gibt die Millionen der Millionäre, aber es gibt die 80 Millionen der Nichtmillionäre und davon sind die allermeisten abhängig beschäftigt, wenn sie nicht arbeitslos sind. Und diese anderen, diese Nichtmillionäre, die sind wirklich fürs Wachstum des Kapitals in einer absurden Weise doppelt verplant. Nach der Seite der Kost sind sie die zu senkende Größe. Nach der Seite des Ausgebens ihres Geldes sollte ihr Kaufkraft möglichst groß sein, so groß wie es bloß geht sein. Aber beides kann man nicht haben. Und es ist auch klar, was die erste und was die zweite Bedingung ist. Kein Unternehmer der Welt sagt, dann erhöht er halt die Löhne, damit die Leute mehr kaufen können und die Konjunktur nicht stockt. Warum tut es keiner? Ja, weil das sind ja seine eigenen Kosten, die er damit erhöht. Dann verhindert er ja seinen Gewinn. Ihr merkt, der Witz, die akkumulieren immer mehr Kapital, stellen immer weiter, immer größere, immer produktivere Fabriken hin, beschäftigen dabei immer weniger Leute, verlangen von den Leuten, denen sie immer weniger Geld bezahlen, dass sie immer mehr von ihren Waren abkaufen sollen. Und wenn das nicht mehr aufgeht, dann sagen sie, die Leute sind zu teuer. Dann korrigieren sie ihr einheimisches, also ihr in ihrem Laden existentes Verhältnis von Lohnkosten und Leistung. Also die Absurdität der Produktionsweise. Erster Abschnitt. Das Wachstum, dass es immer mehr werden muss, eine Bedingung dafür ist, dass man überhaupt so weitermachen kann. Zweitens, dass eine Gesellschaft an einem zu viel an Reichtum leiden kann. Drittens, dass eine Gesellschaft die Produktivkräfte unbedingt entwickelt, die erste Hälfte des Blödsinns. Dieses zweitens, aber nur zu dem Zweck, um vorhandenes Kapital zu verwerten. Diese vier Absurditäten werden in der Krise augenfällig. In der Krise geht der Widerspruch, der da inszeniert ist, nicht mehr auf. Das Kapital kritisiert sich selber. Es ist zu viel geworden für seinen Zweck. Was dann her muss, ist Entwertung, Zerstörung von Reichtum, damit derselbe blödsinnige Prozess wieder von vorn losgeht. Zerstörung von Reichtum hat viele Formen. Die erste ganz bekannte und uns allen vor Augen stehende Form ist, die Börse ist ungefähr, also der neue Markt ist gezähntelt worden im letzten Jahr. Von 7.800 auf im Augenblick 1.200. Und am Tiefpunkt waren sie bei 800 ungefähr. Der DAX ist von 7.800 auch etwa auf jetzt um die 5.000 runter. Also 30% verloren. Das ist mal die Weise der Kapitalvernichtung. Dann ist eine andere Form von Kapitalvernichtung, wenn Opel einfach investiertes Kapital abschreibt, die Fabrik zumacht und sagt, das gibt es nicht mehr, dann ist es natürlich auch als Wert nicht mehr da. Oder wenn Kapitalgesellschaften, in die eine Milliarde investiert worden sind, deswegen, weil sie jetzt pleite sind, für 10 Millionen zu kaufen sind. Ja, das ist auch eine Vernichtung von Kapital. Da kann am Schluss hinterher, kann sogar dieselbe Firma mit denselben Produktionsmitteln, Maschinen und Werkshallen weiter betrieben werden. Aber der Wert, für den die Sache steht, das Geld, das drinsteckt, der Geldwert, und um den geht es doch bloß, der Geldwert ist total zerstört worden durch das Scheitern in der Krise. Das ist das, was ich meine mit Kapital wird vernichtet. Und erst wenn Kapital vernichtet ist, dann geht derselbe absurde Prozess wieder von vorne los. Der ganze Rest der Gesellschaft wird haftbar gemacht dafür. Das ist schon ein Ding. Wenn das Geschäft der Kapitalisten nicht aufgeht, dann geht für keinen mehr eine Rechnung auf. Dann ist es nicht so, naja, da haben halt die Probleme, andere Leute haben auch manchmal Probleme. Sondern dann sind deren Probleme die Probleme aller. Wenn das Kapital keinen Gewinn mehr machen kann mit dem Produzieren, dann werden andere Leute arm. Dann können die kein Geld mehr verdienen, dann können die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Die ganze Gesellschaft, ihre Reproduktion, ihr ökonomischer Lebensprozess, das Herbeischaffen von Lebensmitteln, dass jeder halt jetzt in der Form betätigen muss, dass er sich als Arbeitskraft anbietet und einen Arbeitgeber findet. Dieser gesamte Arbeits- und Lebensprozess der Gesellschaft wird dem Gesichtspunkt der Gewinnmacherei unterworfen. Und wenn der für diesen Zweck, der Prozess des Produzierens und Konsumierens, wenn der für diesen Zweck nicht mehr taugt, dann wird er halt eingeschränkt oder findet in gewissem Maß nicht mehr statt. Übrigens in Argentinien, da findet einfach dann wirklich ganz viel von dem, was überhaupt als Lebensprozess einer Gesellschaft nötig ist, findet einfach nicht mehr statt. Da unterbindet die Gewinnrechnung die Lebens- und Überlebensfunktionen einer Gesellschaft. Also in dem Sinn macht das Kapital oder die Unternehmen machen ihr Problem, dass ihr Fortschritt nicht mehr klappt. Die machen sie zum Problem aller anderen. Und alle anderen sind viel schneller am Arsch gepackt als die Besitzer der großen Kapitalien. Und das war jetzt die erste Abteilung zu dem Thema. Krise. Du bist da den Augenblick reinkommen, jetzt musst du mal eine Weile zuhören und schauen, dass der der Sache folgt. Und dann musst du was zu sagen. Aber du bekommst da rein und sagst da, zack, boom. Nein, das ist alles überhaupt nicht das, was ich sagen will. Insofern, ich will jetzt aber auch das jetzt nicht kritisieren. Ich will nicht sagen, erstens, das ist alles ein Tauschhandel und zweitens, das kann blöd laufen. Beides will ich nicht sagen. Ich will was ganz anderes sagen. Aber das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ich will jetzt was Neues sagen, nämlich, damit wir uns ein bisschen mehr einerseits dem, wie der Kapitalismus zu seiner Krise kommt. Jetzt haben wir gesagt, was ist Krise? Zweitens, was ist Überproduktion? Das war jetzt gerade besprochen. Auch, warum gibt es Überproduktion? Warum kommt es zur Überproduktion? Aber jetzt, wie machen Sie das? Wie kriegen Sie das hin? Dazu brauchen wir noch einen ganzen Zusatz. Ganze große zusätzliche Abteilung, nämlich das Kreditwesen. Und erst dann kommen wir im dritten Punkt zu einer Spezialität der aktuellen Krise. Aber erstmal der zweite Punkt, der Kredit, der mächtige Hebel der Akkumulation und der Überakkumulation. Es ist nämlich so, ich habe vorhin davon geredet, die Unternehmen produzieren rücksichtslos gegenüber dem kaufkräftigen Bedürfnis. Einfach immer mehr von allem. Sie werfen immer mehr auf den Markt. Sie tun das ohne Rücksicht darauf, was sich verkaufen lässt und schauen hinterher, ob sich's verkaufen lässt. Nur, wie kriegen Sie das hin, immerzu immer mehr zu produzieren, wo Sie selber doch die Mittel, um immer mehr zu produzieren, zunächst, wenn man sich das mal so zunächst denkt, aus dem Verkauf ihrer Waren selber erzielen. Wenn wir uns die Welt ohne Kredit denken, dann kann ein Unternehmer doch bloß in neue Maschinerie investieren und größere Anlagen kaufen, wenn er vorher sein Produkt schon verkauft hat und nur in dem Maß, in dem ihm das gelungen ist. Da kämen Sie nicht weit mit rücksichtslos gegen den Markt. Schon in der nächsten Phase würden Sie feststellen, der Markt erlöst es nicht, dann kann man nicht mehr weiter steigern. Dann kann man ja das Geld, dann kriegt man ja das Geld gar nicht, mit dem man die neue Technik kaufen müsste. Insofern ist der Kredit wirklich ein ganz entscheidendes Instrument, um die Akkumulation des Kapitals rücksichtslos gegen den Markt voranzutreiben. Nur dadurch, dass die Unternehmer investieren können, ohne vorher schon verkauft zu haben, können sie über eine ganz lange Phase hinweg rücksichtslos gegen die Kaufkraft am Markt ihr Angebot ausweiten. Nur wenn sie investieren können, ohne verkauft zu haben, gibt es die Trennung zwischen Angebot, das hergestellt wird, und der Kaufkraft, die es in der Gesellschaft gibt. Sonst geht es gar nicht. Weil aber die Unternehmer bei dem Quantum Ware, das sie produzieren, erstens überhaupt den Standpunkt haben, mehr ist mehr, weil in mehr Ware steckt da mehr Gewinn, und zweitens das Maß an ihrem Konkurrenten haben, sie müssen billiger produzieren als der Konkurrent. Deswegen bedienen sie sich des Kredits. Sie nehmen das Angebot der Banken an und machen Gewinn mit Kapital, das ihnen gar nicht gehört. Sie benutzen Eigentum, das nicht ihr Eigentum ist, um ihren Prozess der Gewinnmacherei auf Vordermann zu bringen oder zu vergrößern. Dafür müssen sie einen Teil ihres Gewinns in der Form von Zinsen an die Banken zurückzahlen. Ja, das sind so Sachen, was man für normal hält. Also er sagt gerade, das ist doch ganz normal. So nach dem Muster, nur wenn einer einen Kredit nimmt, muss man auch einen Zins bezahlen. Ja, und wenn du sagst, der Empirismus unserer Welt, also ich schaue in die Welt und sage, ja stimmt, das ist, wo ich hinschaue, ist das so.
Wenn es keine Zinsen gibt, was wäre es dann? Dann wäre es ein Geschenk. Ein Vertrauensgeschenk.
Ja? Wenn's, ja.
Und im Prinzip würdest du weniger zurückbekommen in der Wahl, als vorher, vielleicht von der Ware her.
Stimmt nicht.
Warum nicht?
Also habt ihr es gehört, was er sagt?
Wenn du mir da
aber ich sage euch, ich muss denen erstmal sagen. Ich muss denen erstmal sagen, was du sagst. Er sagt, ein Zins muss doch sein, denn sonst wäre es ein Geschenk.
Und das Risiko musst du auch berechnen. Das Risiko, ob es das wieder zurück. Gib mir mal 100 Mark.
Dir nicht, das fehlt mir gerade. Das
und das muss ja auch entlohnt werden. Das sind keine Geschenke, das sind Geschäfte, Kreditgeschäfte.
Also dir leuchtet das alles prima ein. Dir leuchtet das alles prima ein. Mir leuchtet es nicht so ein. Dass die Kredit ist nämlich die Erwerbsform, dass jemand, der schon viel Geld besitzt, einfach dadurch, dass er es besitzt, der muss weiter gar nichts selber machen.
Wie hat der Polonius gesagt?
Der wird einfach dadurch immer reicher, dass er es besitzt.
Neither, nor, a loaner, nor a landed.
Schön, die literarische Bildung lässt nicht zu wünschen übrig.
Das ist halt, das ist in dem Fall doch, das ist eine Strategie, die man sich vielleicht, oder eine Ansicht, die man sich selber auch zu eigen machen kann. Und das steht jedem frei.
Nee, also jetzt muss man Schluss machen. Wir kommen immer weiter von meinem Thema weg.
Niemand, im Ausgangspunkt ist niemand verpflichtet, einen Kredit anzunehmen.
Niemand ist verpflichtet, einen Kredit zu nehmen, das stimmt. Dennoch ist Kredit eine Form von Kapital, und zwar die vermittlungslose, so ähnlich kann man das bei Marx finden. Es ist die Form von Kapital, wo einer gar nicht erst Geld investieren muss und am Produktionsprozess anleiern muss und eine Ware herstellen muss und die Ware verkaufen muss und dann aus dem Verkaufen Gewinn zieht.
Was muss das sondern an die Kreditgeschäfte?
Kredit hat.
Sagt er, was
nein, jetzt gib er Ruhe, sonst muss ich.
Der Kreditgeber, der arbeitet nicht. Der Kreditgeber arbeitet nicht. Er gibt bloß das Geld und dann hat er sein Teil am Job gemacht. Und der andere muss den Gewinn arbeiten und den ganzen Schweiß und so weiter.
Genau.
Das ist schon ungerecht.
Ja. So. Es ist aber gar nicht so ein Gerechtigkeitsproblem. Es ist jetzt mehr, wofür das alles, was leistet. Also, das rücksichtslose Produzieren und das gegen den Markt, gegen die Kaufkraft rücksichtslose Produzieren und Expandieren der Unternehmen ist nur möglich durch den Kredit, denn wenn sie darauf verwiesen wären, immer nur das Geld zu reinvestieren, das sie schon verdient haben, da kämen sie nicht schnell voran. Da wäre es mit der sagenhaften Dynamik des Kapitalismus auch nicht weit her. Wenn sie immer nur das, was sie schon wirklich verdient haben, reinvestieren können. Also ist der große Hebel der Akkumulation dieses Angebot, man kann Kapital, das einem nicht gehört, zur Produktion von Gewinn nutzen, seinen Gewinn vergrößern, indem man Fremdkapital nutzt und dafür den Banken den Zins bezahlt. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, das kostet aber was. Nicht bloß den Zins, sondern das kostet auch, dass dann die Banken, sagen wir, zum eigentlichen Subjekt des Kapitalismus werden. Wenn die Unternehmen mit dem Kredit der Banken ihre Expansion betreiben, dann hängt ihre Fähigkeit, Geschäfte zu machen, dann hängt ihre Geschäftsfähigkeit im engsten Sinn davon ab, ob sie Kredit bei den Banken haben. Dann ist es aber auch die Meinungsbildung der Banken über die Betriebe, die darüber entscheidet, was aus ihnen wird. Ich weiß nicht, ob er es kennt oder nicht kennt, jedenfalls jeder Konkurs ist letztlich eine Tat der Bank. Kein Unternehmen meldet Konkurs an, nach dem musst du, ich verdiene nichts mehr, dann höre ich auf. Jeder Unternehmer macht weiter, solange er kann, und nimmer können tut er dann, wenn die Bank sagt, jetzt werden die Kredite gekündigt, wir glauben nicht mehr an deinen zukünftigen Erfolg. Die Bank schafft die Fähigkeit des Unternehmens, kaufen zu können, ohne verdient zu haben, befreit den Kapitalisten also von der Rücksicht auf den Markt und auf das Selbstverdiente. Dann ist aber auch die Bank die Instanz, die entscheidet, ob der Unternehmer weitermachen darf oder nicht. Dann ist der weitere Kredit der Bank, ja, das Lebenselixier einer Firma und die Meinungsbildung der Bank darüber, ob aus dem Laden nochmal was wird oder nicht. Diese Meinungsbildung ist entscheidend über das Schicksal des Unternehmens. Jetzt schaut die Welt so aus, jetzt machen die Banken das, was Industrielle, was der ganze Zweck der Industriellen ist. Sie stellen Waren her, damit sie Gewinne machen. Den ganzen Zirkus betrachten Banken als Mittel ihrer Bereicherung, als Mittel ihres kapitalistischen Zuwachses. Und wenn sie das für tauglich halten, okay, und wenn sie das für nicht tauglich halten, dann zerstören sie die Firma. Dabei ist im Urteil der Bank kein endgültiger Erfolg und kein endgültiger Misserfolg des Unternehmens einfach so ein Argument. Wenn ein Unternehmen pleite ist, nicht mehr zahlen kann, dann sagt die Bank, naja, dann brauchst du halt wieder einen Kredit, dann kannst du wieder bezahlen. Und wenn die Bank darauf setzt, dass sich das Unternehmen sanieren lässt, dass der Gewinn heute ausbleibt, aber morgen kommt, dann macht die das auch. Wenn die Bank aber zum Schluss kommt, in den Laden Geld zu stecken, lohnt sich nicht, dann wirkt die Bank die Überlebensversuche eines solchen Betriebs ab. Und dann gibt es die blöden Unternehmer, die sagen, ich hätte noch prima weitermachen können, aber die Bank hat mich nicht mehr gelassen. Blöd ist es deswegen, weil jetzt ist nun mal das Urteil der Bank zum Urteil über Leben und Tod der Firma geworden. Dann ist der Gedanke, der hätte prima weitermachen können, saudumm, weil ohne die Bank wäre er sowieso nie so weit gekommen, wie er gekommen ist. Den letzten Punkt muss ich noch sagen. Dabei haben die Banken eine doppelte Rechnung. Die müssen immer entscheiden, wie es dann auch in ihrer Sprache heißt, ob sie dem Guten, dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen. Ja, das ist so eine Phrase aus dem Bankbereich. Ob sie also den schon vergeigten Investitionen von Ihnen, der Kreditgewährung, die sich jetzt nicht bewährt hat, ob sie das weitermachen und noch mehr Geld reinstecken. Mit der Rechnung, heute lohnt sich's nicht, aber morgen oder übermorgen kann die Firma ja vielleicht in die Gewinnzone kommen. Oder ob sie umgekehrt machen, dann aber beschließen, dass ihr eigenes Kapital im Arsch ist. Was sie reingesteckt haben, ist dann kaputt. Ja, dann können Sie sich beim Konkurs noch an irgendwelchen Immobilien schadlos halten, aber viel ist es immer nie im Verhältnis zum investierten Kapital. Deswegen steht die Bank immer vor der Frage, kreditiert sie weiter, um das schon gegebene Geld als Kapital zu erhalten? Oder macht sie einen Schlussstrich? Ein Ende mit Schrecken, damit es keinen Schrecken ohne Ende gibt, ja, auch so eine Phrase. Macht sie einen Schlussstrich, gibt dann aber auch zu, dass ihr eigenes Kapital, das sie in diese Firma investiert hat oder das sie dieser Firma als Kredit gewährt hat, kaputt ist. Und bei dieser Überlegung kommen bei den Banken zwar auch immer die Fragen, wie schätze ich denn die Chance dieses Ladens ein, wie schätze ich die Konkurrenzposition dieser Firma ein. Das ist aber immer heikel, weil die Konkurrenzposition und die Chancen der Firma hängen ja selber von der Kreditgewährung der Bank ab. Die Bank kann die Konkurrenzchance einer Firma enorm steigern, wenn sie Kredit gibt. Also Philipp Holzmann, ja, Philipp Holzmann war vor einem Jahr pleite oder vor eineinhalb Jahren, weil die Banken gesagt haben, also jetzt ist endgültig Schluss. Dann kommt die Regierung und sagt, sie gibt Geld. Dann sagen die Banken, okay, dann kreditieren wir es. Die Entscheidung, es ist also gar nicht so klar zu entscheiden, wann lohnt es sich weiter zu kreditieren, wann nicht. Weil ja von der Bereitschaft des Kredits selber auch abhängt, ob aus der Firma noch was wird oder nicht. Deswegen haben die Banken bei ihren Entscheidungen immer auch die andere Seite im Auge. Die brauche ich für meinen späteren Schluss. Nämlich, wie es um ihren eigenen Kredit steht. Solange sie selber Geldressourcen haben, noch und noch, solange die Banken Kredit genießen, ihre Zahlungsfähigkeit nicht in Frage steht, ist die Bereitschaft, ja dann kreditiert man nochmal und lässt das bisherige Scheitern nicht als endgültiges Scheitern dieses Unternehmens stehen, sondern tut was dafür, damit das Unternehmen nächstens erfolgreich wird. Wenn aber der Kredit der Banken selber in Gefahr gerät, wenn ihre eigenen Bilanzen nicht mehr stimmen, ja, dann müssen sie anders rechnen. Deswegen jetzt die beiden Seiten. Die Banken sind einerseits der große Hebel der Akkumulation. Davon habe ich vorhin geredet. Mit Geld produzieren und investieren können, Kapital anwenden können, das man gar nicht selber verdient hat. Das setzt Firmen instande, im großen Stil rücksichtslos gegen den Markt zu produzieren. Die andere Seite aber, Kredit, auch der mächtige Hebel der Überakkumulation und drittens der Exekutor dessen, dass jetzt das Über der Überakkumulation zu viel ist. In der Krise ist es immer der Kreditsektor, der dem industriellen Sektor die Finanzmittel entzieht. Das ist das, was der Satz darunter heißt. Der ist aus den Grundrissen von Marx. Da steht, in allgemeiner Krise der Überproduktion ist der Widerspruch nicht zwischen den verschiedenen Arten des produktiven Kapitals, sondern zwischen dem industriellen und dem loanable Kapital. Zwischen dem Kapital, wie es als in den Produktionsprozess direkt involviert und wie es als Geld selbstständig außerhalb desselben erscheint. Also der Konflikt, der Kampf in der Krise ist zwischen dem Finanzsektor und den Industriellen. Der Finanzsektor verlangt zu seiner Selbstrettung, zu seiner Solidisierung, dass jetzt endlich mal Geld verdient werden muss, dass mal Geld her muss. Er kündigt Kredite, er wird vorsichtig bei der weiteren Kreditvergabe. Ja, im letzten Jahr war in den Zeitungen zu lesen, die großen deutschen Banken gewähren dem Mittelstand fast überhaupt keine Kredite mehr. Dann aber sind es die Banken, die nicht die Überakkumulation herbeiführen, oder wenn man so will, das haben sie auch gemacht, und zwar durchs Kreditieren und nicht durch den Entzug des Kredits. Durch die Gewährung von Krediten haben sie die Überakkumulation ermöglicht. Wenn sie aber sich um ihre eigene Zahlungsfähigkeit, um ihr Geschäft Sorgen machen müssen und es tun, dann sind sie es auch, die die Überakkumulation aufdecken. Dann verlangen sie, dass die Kreditnehmer Kredite zurückbezahlen, dass die Kreditnehmer endlich Geld verdienen. Und weil sie es verlangen, decken sie auf, eigentlich hat jeder bloß noch mit Kredit gewirtschaftet und keiner hat so viel verdient, wie er an Verbindlichkeiten längst aufgehäuft hat. Jetzt käme ich zu dem dritten Punkt. Ja. Das Allgemeine, eigentlich ist das schon, das ist die Verallgemeinerung. Aber okay, dass du das Argument mal aufbringst. Die Banken begleiten den Wachstumsprozess ihrer Kreditnehmer immer zu kritisch. Machen sich eine Meinung, ob die gut wirtschaften, ob das was taugt, ob man den Kredit verlängern soll oder kündigen. Dabei führen sie mitten in der Konjunktur, also nicht in der Krise, den Untergang des einen Unternehmens herbei und den Wachstumsprozess von 10 anderen Unternehmen fördern sie damit. Kein allgemeiner Zustand. Wenn sie halt zum Schluss kommen, der Laden bringt es nicht mehr, dann machen sie den zu oder zwingen sie den in den Konkurs. Und bei anderen gewähren sie Kredit. Solange sie selber Kredit haben, solange sie selber also nicht um ihre eigene Zahlungsfähigkeit fürchten müssen, solange hantieren sie nach der Seite, wenn man so blöd reden will, freihändig. Sie machen sich eine Meinung über ihre Kunden und dem einen geben sie weiter Kredit, weil sie auf den setzen und beim anderen sagen sie mal Schluss und so zu. Die Verallgemeinerung passiert schon dadurch und dann, wenn die Banken um ihren eigenen Kredit fürchten müssen. Dann nämlich setzen sie restriktive Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen. Und jetzt wirklich rücksichtslos, ob der eine ein Pleitier ist oder der andere ein ziemlich gut laufender Laden. Beide kriegen jetzt höhere Zinspflichten oder kommen schwerer an neue Kredite ran. Und jetzt wird für beide die Latte, und zwar jetzt nicht, weil sie was verdienen oder nichts verdienen, sondern weil die Banken um ihren Kredit sorgen müssen, wird für beide die Latte, wie viel verdient werden muss, höher gesetzt. Und daran erweist sich, dass sie alle nicht, oder vielleicht ist das jetzt auch meinetwegen ein bisschen eine Übertreibung, sagen wir mal so, und da kommt dann raus, dass alle Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Verbindlichkeiten zu bezahlen, und jetzt sortieren sie sich an der von den Banken gesetzten neuen restriktiven Bedingung. Und die Bedingung offenbart, wie viel Firmen im Land eigentlich schon gar nichts mehr verdienen. Und das ist jetzt dann die Verallgemeinerung. Das ist jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich als nächstes kommen will, nämlich, bisher könnte man es uns ja mal so vorstellen, dass die Banken als die quasi die Gesamtunternehmer des nationalen Kapitalismus, dass die immer die Bilanzen ihrer Kunden im Auge behalten und sagen, wenn die Bilanzen meiner Kunden gut sind, dann sind die Verbindlichkeiten, die sie bei mir haben, eine sichere Sache, dann kann ich auch schön Kredit gewähren. Und wenn ein Kunde und zwei Kunden und dann 10 und dann 30% und dann 50% meiner Kunden schlechte Bilanzen haben, dann muss ich vorsichtig werden, weil die Verbindlichkeiten, die bei mir haben, sind ja auch schon nicht mehr gut. Insofern, dann wäre die Bank bloß der Exekutor einer Verallgemeinerung, die schon als lauter einzelne geschäftliche Misserfolge vorliegen. Kann man sich auch mal eine Weile so vorstellen. Das, was wir heute erleben, läuft anders. Da komme ich dann im letzten Punkt drauf. Rücksichtslos auf, war das also. Oder? Ach gut, ja. Ja. Muss ich mal schauen, ob ich die Geschichte gescheit zusammenkriege. Ja? Also, das erste Argument war, die Bank ist doch ein Intermediär. Der Zwischenhändler zwischen dem Geldgeber und dem Kreditnehmer. Der Geldgeber ist der Bankkunde, der sein Depot oder sein Konto bei der Bank hält. Jetzt Ich muss nochmal auf den vorigen Punkt, weil den halte ich fast für, also nicht für das Problem, über das wir reden, sondern mehr für bloß ein Missverständnis. Die Sache mit Expansion der Firmen auf Kosten der Konsumptionskraft. Was kann damit gemeint sein? Eigentlich wollte ich vorhin nicht sagen auf Kosten, sondern Expansion der Firmen, Expansion ihrer Reichtumsquellen und ihrer Warenmengen, die sie absetzen wollen, ohne Rücksicht auf die Zahlungsfähigkeit. Ohne Rücksicht, das ist nicht dasselbe wie auf Kosten. Wenn man den Gedanken auf Kosten ernst nehmen will und den auch noch einbaut, da müsste man sagen, ja, indem eine Firma immer produktiver produziert, also ihre Lohnkosten senkt und nur dafür wird die Produktivität benutzt, dadurch stiftet die Firma in den Händen der breiten Massen durch ihr Wachstum gerade weniger Kaufkraft auf der anderen Seite. Ja, so. Das stimmt. Also erstmal ja, in dem Maße, in dem jetzt dann quasi, der arbeitslos gewordene Prolet haben Zinsen auf sein Bankkonto kriegt. In der Weise wäre er gewissermaßen Teilhaber des Gewinnwachstums, dessen Opfer er nach der Seite seiner Haupterwerbsquelle ist. Und da ist schon eins klar, so viel Geld haben die Leute nie, dass sie mit Zinsen ersetzen, was sie an Lohn verlieren. Sonst wären sie ja keine Arbeiter. Wer so viel Geld hat, dass er von den Zinsen leben kann, der geht nicht zum Arbeiten, da wäre er ja blöd. Also gut, das ist mal das eine, das kann ja Ersetzung in dem Sinn sein, aber das ist eigentlich die schlabbere Abteilung. Das ist bloß eine Klarstellung gewesen. Die andere ist die interessantere, nämlich die Fassung, die Banken sind doch Intermediäre. Sie vermitteln doch nur das Geldangebot von all denen in der Gesellschaft, die Geld übrig haben, und den Geldbedarf der Firmen, aber natürlich, wir wissen ja, Konsumentenkredit gibt es ja auch noch, den Geldbedarf der Privaten, die was kaufen wollen oder was brauchen, was investieren, je nachdem, und gerade kein Geld haben. Die Sache mit dem Intermediär ist der heikle Punkt. Stimmt es überhaupt? Einerseits, so weit, wie es geschildert ist, stimmt es. Klar, die Bank nimmt mein überflüssiges, mein gerade nicht benutztes Geld ins Depot, aufs Konto und verzinst das. Mit sehr wenig meistens, aber das ist sehr als gleichgültig, wenig oder viel. Nur besteht die Kreditvergabe der Bank eigentlich darin, dass sie das von den Einlegern eingelegte Geld weitergibt. Und wenn das eingelegte Geld weg ist, aufhört. Dagegen sage ich nein. Die Bank ist selber eine Quelle von Kredit. Die ist nicht nur quasi der Zwischenhändler von Geld, sondern die ist eine Quelle von Kredit. Wenn du die Bank, die Technik der Bankbilanz betrachtest, da werden weggegebene Geldsummen als Aktiva behandelt. Ja? Weggegebene Geldsummen als Vermögen. Geld, das man gar nicht hat, weil man es wem anders gegeben hat, wird als Vermögen betrachtet. Und auf die eigene Vermögenslage hin gibt die Bank wieder Kredit. Weil sie das so grenzenlos betrachtet, weil sie, wenn es darauf ankommt und in gewissen Lagen, wo das allgemeine Vertrauen ins Geschäft gut ist, können die Geld vervielfältigen auf die Tour. Deswegen, weil es das gibt, gibt es dann umgekehrt wieder Sicherheitsgesetze. Und die Sicherheitsgesetze heißen, irgendeinen Prozentsatz der Kreditsumme muss man als Eigenkapital haben. Aber das Ganze. Und ziehen nebenher noch die Spargroschen der Leute in diesen Sektor. Und auch der Umstand, dass die Spargroschen in den Sektor gezogen werden, fördert die Kurse der Aktien und damit die Geldkapitalakkumulation. Richtig. Vorher und unabhängig davon, wie es mit der Akkumulation der wirklichen kapitalistischen Reichtumsquellen, der Produktion von gewinntragender Ware eigentlich steht. Diese autonome Geldkapitalakkumulation ist selbstverständlich ein Mittel der Wirklichen, ein Instrument. Es gibt immer genug Kredit. Wenn VW dann das Bedürfnis hat, 1 Milliarde für eine neue Produktionslinie aufzubringen, das geht dann. Wenn sonst wer die Zukunft oder die Verbesserung seiner Konkurrenzposition mit Kredit anstrebt oder durch Neuaufnahme von Eigenkapital an der Börse, indem man neue Aktien auf die eigene Firma rausgibt. Wenn das Vertrauen hoch ist, geht das immer. Insofern ist die autonome Geldkapitalakkumulation ein Mittel der Realwirtschaft. Dass, wenn Firmen Entlassungen ankündigen, die Aktienkurse in die Höhe gehen. Und das ist ein Punkt, den merken dann sogar Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, also ein totales Wirtschaftsblatt. Das merken die als, das ist irgendwie der Zynismus unserer Produktionsweise, das ist heikel. Das ist aber tatsächlich eine Eigentümlichkeit, weil an der Stelle ja die Differenz von Finanzakkumulation und realer Akkumulation deutlich wird. An die Seite, dass Finanzakkumulation und reale Akkumulation Hand in Hand gehen, dass eins das Mittel des anderen ist, dass eins überhaupt dasselbe ist wie das andere, an die Seite möchte jeder gerne glauben. Das ist die nützliche Abteilung. Wenn jetzt rauskommt, der Aktienreichtum steigt, gerade in Situationen, wo es der industriellen Anlage schlecht geht. Ist das irgendwie komisch? Dann merken das die größten Verfechter unserer Wirtschaftsweise als, das ist irgendwie heikel. Dann ist auch klar, wie dann argumentiert wird, nämlich, ja, das ist halt die langfristige Vorwegnahme. Wenn Sie jetzt entlassen, dann verbessern Sie Ihre Konkurrenzposition, dann werden Sie, jetzt müssen Sie entlassen, jetzt machen Sie Verlust. Aber dann muss saniert werden und wenn saniert wird, dann wird auf kleinerer Stufenleiter wieder erfolgreich in den Markt eingegriffen und irgendwann machen sie dann Gewinne. Und für all das findet eine Vorwegnahme im steigenden Aktienkurs statt. Zeigen tut diese Differenz aber, dass die reale Akkumulation und die finanzkapitalistische Akkumulation ganz schön auseinanderlaufen. Und jetzt erst wäre ich bei dem, was eigentlich den Boom des letzten Jahrzehnts kennzeichnet, nämlich ein Auseinanderlaufen der finanzkapitalistischen Akkumulation von der realen in einem Maße, dass man sich schon daran gewöhnt hat, dass Börse und Wirtschaft überhaupt dasselbe ist. Dass man sich daran gewöhnt hat, dass die Frage, ob die finanzkapitalistische Akkumulation eigentlich noch ein Ausdruck der realen ist, dass man sich die Frage abgewöhnt hat. Wenn die Börse gut steht, dann haben wir alle Grund zu Freude und Hoffnung. Ja, allein der Umstand, dass man den normalen Menschen heutzutage bei jeder Nachricht, also bei jeder Nachrichtensendung, dreimal am Abend, immerzu die Lage der Börse mitteilt. Übrigens, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man ohne das ausgekommen ist. Allein das unterstreicht den Leuten gegenüber so deutlich, die Börse, das ist unser Leben. Wir alle hängen davon ab, wie der Stand des Vertrauens auf dem Kreditsektor ausschaut. Und diese Ersetzung, versteht ihr, ich habe jetzt in meinem Aufbau davon geredet, was das für ein Dienstverhältnis zwischen dem Realkapital und dem Finanzkapital oder dem finanzkapitalistischen Sektor ist. Dienstverhältnis, Der Kredit nützt der realen Akkumulation. Dafür muss aber die reale Akkumulation dem Kreditsektor dienen. Dann wächst der Kreditsektor aus seinen eigenen Potenzen raus, unabhängig von der realen. Nützt ihr aber, weil immer zu Kredit verfügbar ist, wenn einer gebraucht wird. Dieses ganze Verhältnis, von dem ich die ganze Zeit rede, ist im letzten Jahrzehnt irgendwie vergessen worden. Der Standpunkt war, das Wachsen von Finanzgeschäften ist das Wachsen der Wirtschaft. Diese autonome Akkumulation des Finanzsektors, die ist so total gewesen, dass jede Rückerinnerung lange Zeit für sowas wie, das ist vorsintflutliches Denken, gehandelt worden ist. Es liegt jetzt 1,5 Jahre zurück, wie die Aktienkurse von der New Economy so hoch waren. Da haben alle gesagt, ja Mensch, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ja ungeheuerlich. Wann sollen das je verdient werden? Wann sollen die Gewinne dieses Sektors je so groß sein, dass sie dieses Kursniveau rechtfertigen? Da haben die gesagt, darauf kommt es nicht mehr an. So wird heute nicht mehr gerechnet, heute wird anders gerechnet. Dann sind Firmen gegründet worden, deren einziger Zweck war es, an die Börse zu gehen. Steht da ist das Dienstverhältnis weg. Da ist die Reihenfolge nicht mehr. Und weil ein kapitalistisches, realkapitalistisches Industrieunternehmen expandieren will, holt sich's Geld an der Börse. Und dann expandiert es wirklich und dann rechtfertigt es die Aktienkurse und dann zahlt es mehr Dividenden. Sondern man hat eine Geschäftsidee, die entwickelt man so weit, dass man genug Leute findet, die daran glauben, dass das Ding eine Zukunft hat und dann geht man an die Börse. Der eigentliche Geschäftszweck ist erfüllt, wenn die Verwandlung von einem Industriekapital in ein Börsenkapital passiert ist. Man hat unheimlich Geld eingeheimst. Man hat etwas Irres gemacht, man hat einen Gründergewinn realisiert. Man hat Geld kassiert dafür, dass ein Unternehmen, das vorher ein Geschäft war oder oft bloß eine Geschäftsidee war, also noch gar kein Pfennig verdient worden ist, dass dieses Geschäft genug Interessenten gefunden hat, die einen Aktienpreis bezahlen. Und darüber sind manche Start-up-Unternehmer ganz schnell zu Millionären geworden und zu 10- und 100-fachen Millionären, manche. Nicht, weil die Firma Gewinn macht, sondern weil sie genug Leute finden, die daran glauben, dass sie in Zukunft vielleicht Gewinn machen wird. Und auf der Basis haben sie denen das Geld abgenommen und selber einkassiert. Da merkt man, es sind auch Geschäfte. Aber diese Geschäfte haben mit der realen Akkumulation gar nichts mehr zu tun. Solche Geschäfte sind also auch welche, da wird kein Gewinn geteilt. Ja, wie vorhin die Rede war. Wenn einer einen Kredit nimmt von einer Bank, dann muss er seinen industriellen Gewinn hinterher teilen und der Bank einen Zins aus seinem Gewinn abzweigen. Sondern da, in solchen Geschäften, da wird nur das so viel verdient an der einen Stelle, wie man den Leuten an der anderen Stelle abnimmt. Und spätestens dann, wenn das Vertrauen in das Fortschreiben dieses Prozesses irgendwann mal aufhört, wird deutlich, dass es eine einzige Aktion der Enteignung war. Ja, ich will noch ein weiteres Beispiel sagen. Eine der größten zu diesem Punkt, nämlich man hat sich daran gewöhnt, dass die finanzkapitalistische Akkumulation schon die Sache selber ist, dass die gar keine Rückkoppelung mehr braucht, dass die gar nicht bloß ein Vorgriff auf nachlaufende reale Gewinne ist, sondern dass die einfach für sich ein Geschäft ist. Mit die größten Investitionen, die die Telekom-Unternehmen in den letzten Jahren getätigt haben, war der Kauf der UMTS-Lizenzen. Haben sie 100 Milliarden investiert. Und wofür? Keine einzige reale Investition. Manchmal hört man sogar, jetzt hätten sie das Geld nicht mehr, um die realen Investitionen tätigen zu können, die man dann braucht, lauter neue Sendemasten, neue Software und neue Nachrichtentechnik, um diese UMTS-Methode da anzuwenden. 100 Milliarden ausgegeben, nur für das Recht, an einem möglichen Zukunftsgeschäft beteiligt zu sein. Ja, da wächst der Kredit. Ja, wo haben Sie denn die her, die 100 Milliarden? Ja, die haben Sie von Banken. Der Bundesfinanzminister verbucht es als reale Einnahme, als Verbesserung seiner Haushaltslage, was in Wahrheit eine einzige Aufblähung des Kredits ist. Wenn so mal akkumuliert wird, dann ist es nach der einen Seite, nach der Seite der tatsächlichen Geschäfte hin, eine richtige Befreiung von der Prüfung. Verdient ihr denn auch echt was? Oder braucht ihr bloß immer neuen Kredit, weil ihr in Wahrheit nichts verdient? Die realen Firmen werden richtig ein Stück weit befreit davon, weil es so unheimlich viel Kredit gibt. Ihnen wird die harte Prüfung, was habt ihr denn genau verdient, erlassen oder vertagt, immer neu vertagt. Der Finanzsektor selber kann tatsächlich wachsen, nur im Glauben, dass in der Zukunft die Geschäfte gut gehen könnten, und kann reale Gewinne machen, kann tatsächlich jetzt Geldgewinne machen, auf der Basis, dass er Zukunftschancen an andere verkauft. Das geht wirklich. Also man kann mit Aktien reich werden und da ist kein Pfennig verdient worden. Man muss sie halt rechtzeitig wieder verkauft haben. Das ist das Problem dabei. Also das geht. Nur, wann hört denn das eigentlich auf? Wann kippt denn das Verfahren? Muss man sagen, das ist wirklich dann ziemlich grundlos. Das ist dann wie der alte Witz mit, wenn in China eine Flaumfeder auf den Boden fällt. Ja, das kann dann alles sein, was das Vertrauen in den unbestrittenen, in den ungefährdeten Fortgang dieses Zirkus schmälert. Es ist gleichgültig, ob es dann irgendwelche Banken sind, die sagen, im Grunde, wenn ich die Bilanzen der Firmen anschaue, die ich kreditiere, viele verdienen zu wenig. Ja, das war vorhin unsere Fassung. Aber das ist ja praktisch noch diese quasi solide Form, dass die Überakkumulation bei der Betrachtung der wirklichen Akkumulation entdeckt wird. Das letzte Jahrzehnt hat aber die andere Reihenfolge gehabt. Nämlich, der Finanzsektor expandiert autonom. Es wird autonom immer mehr Kredit in die Welt gesetzt und an Kredit verdient. Und das ließe sich im Prinzip ewig fortsetzen. Außer irgendeiner fängt mal an zu fragen, wie bei der New Economy, wie groß muss die Firma eigentlich sein, damit ihr Gewinn dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt, oder richtiger, damit ihr Gewinn diesen Kurs rechtfertigt. Noch entdecken Sie, alle New Economy Firmen müssten 100-mal so groß sein, als sie jetzt sind. Da sagt einer, naja, ob das eintritt. Und dann fängt der Erste an und zieht sein Geld raus. Oder noch was anderes. Eigentlich eine späte Geschichte in dem Ganzen, aber immerhin. Ein paar islamische Fanatiker lenken Verkehrsflugzeuge in Bürohochhäuser. Auf einmal fällt furchtbar vielen Leuten auf, von was für einer lückenlosen Beherrschung der Welt, von was für einer Sicherheit eigentlich ihr Glaube an den Fortgang der Geschäfte abhängt. Und auch das reicht, um zu sagen, jetzt muss man mal ein wenig vorsichtiger werden. Und der Hammer ist, wenn Sie vorsichtig werden, dann kippt der Laden. Solange Sie unvorsichtig sind, geht's. Erst wenn Sie sagen, jetzt muss man mal wirklich aufpassen, dass man sich nicht vertut, dann zerstören Sie fiktiv hochgerechnete Kapitalwerte. Und die Zerstörung geht ganz einfach. Es müssen nur einige sich finden, die sagen, ich ziehe mein Geld aus diesem Sektor raus. Schon sinken die Kurse dort. Also wenn es nicht genug andere und immer mehr andere gibt, die sagen, dann stoße ich hinein. Die Aktien, die du verkaufst, will ich kaufen. Sondern kaum findet einmal ein paar Tage lang ein Übergewicht von Verkäufern gegen Käufer statt. Merken nicht nur die paar, sondern viel mehr. Ja, vielleicht ist jetzt Verkaufen eher angesagt als Kaufen. Bis gestern war Kaufen angesagt. Und kaum versuchen genug zu verkaufen, zerstören sie den ganzen Buchwert, den sie gestern genauso grundlos geschaffen haben. Und dann auf einmal geht das ganze Ding rückwärts. Und das rückwärts ist nicht harmlos. Das geht rückwärts, auf einmal ist die Börse drunten. Aber wenn die Börse drunten ist, dann ist nicht nur die Börse drunten. Auf einmal stellt sich raus, die Bilanz der Banken besteht aus lauter Aktienkursen und aus Aktientransaktionen. Die Bank verdient erstens durch den Eigenhandel, wie das dann heißt, nämlich sie ist selber Spekulant in Sachen Aktien, und sie verdient an den Käufen und Verkäufen von Aktien. Kaum liegt die Börse da nieder, verdienen die Banken nichts mehr. Also erstens verdienen sie nichts mehr, zweitens schrumpfen ihre Reserven. Dann sagen die Banken, Vorsicht, wir müssen unser Geschäft retten. Und kaum tun sie es, beschränken sie die Kreditvergabe an die Industrie. Und dadurch, das habe ich ja vorhin, jetzt schließe ich ein, wo ich vorhin schon mal war, und dadurch decken sie auf, dass die ganze Industrie dauernd schon ihr Geschäft nur mit Kredit gemacht hat. Oder ein Niveau, längst ein Niveau von Geschäft betreibt, das durch das Verdiente nicht gerechtfertigt ist. Was wir jetzt erleben in den letzten Monaten ist Folgendes. Die Banken sagen, sie schließen unheimlich viel Filialen. Ja, jetzt ganz vor ganz wenigen Tagen war in der Zeitung, bloß die 6 deutschen Großbanken werfen 30.000 Angestellte auf die Straße. 30.000. Es klingt wie, ja, sie rationalisieren ihr Geschäft, sagen sie dann womöglich dazu. Die Wahrheit ist es nicht. Wenn Banken Leute entlassen, in dem Maßstab schon gleich, dann hat es nichts zu tun dann hat es keine Parallele dazu, dass VW eine neue Produktionslinie aufmacht, bei der sie 20% oder 10% weniger Beschäftigte brauchen als bei der alten. Die entlassen die Leute nicht, weil sie deren Arbeit rationalisieren und aus deren Arbeit mehr Leistung für sich rausholen, also die Leute nicht mehr brauchen, sondern die entlassen die Leute, weil ihr eigener Geschäftsumfang geschrumpft ist. Jetzt entdecken sie dann wieder die Belegschaft als, na, das ist der Kostenfaktor, an dem kann man drehen, jetzt müssen eben weniger Leute die Arbeit erledigen und so viele Aktien werden ja sowieso nicht mehr gehandelt. Also jetzt haben wir wieder das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, nämlich dieser absurde Turm von Erwartung guter Geschäfte übersetzen in reale Preise, die auch bezahlt werden und damit in reale Verdienstquellen. Dieser absurde Turm der guten Erwartung, mit dem wirklich Menschen sich reich, nicht nur reich rechnen, sondern wirklich reich werden, dieser Turm der guten Erwartung, dieses absurde Zocken, wie es dann ja auch heißt, dieses aus der Vorwegnahme von Geschäften eigene Geschäfte machen, richtig abgeleitete Geschäftsformen, das was in dem Wort Derivate steckt. Derivate sind eine Spezialform von total abgeleiteten Geschäften, aber es ist ja auch ein abgeleitetes Geschäft, wenn jemand sagt, mein Gewinn besteht darin, an die Börse zu gehen. Nicht an die Börse zu gehen, um Gewinne in meiner Industrie zu machen, sondern meine Industrie ist das Mittel, um an die Börse zu gehen. Das ganze Wort Shareholder Value, was das letzte Jahrzehnt Karriere gemacht hat, diese Formulierung, die drückt doch aus, der wahre Zweck der Existenz eines Industrieunternehmens ist sein Dasein als Börsenkurs. Beim Industrieunternehmen ist die Börse der Zweck. Das drückt es aus. Und dieses absurde Hochrechnen, mit dem wirklich Anleger reich werden können, aus Erwartungen Preise machen und die verdienen oder sich bezahlen lassen. Das geht, dieses absurde Spiel. Das absurde Spiel irgendwann geht rückwärts, wenn welche dran denken, ob man eigentlich damit eine sichere Anlage hat. Und wenn es rückwärts geht, dann bringt sie den ganzen Laden ins Schlingern. Und nicht nur sich selber. Könnte man sagen, na gut, die Börsianer, die Zocker, die Risikobewussten, sollen sie es halt unter sich ausmachen. Sollen sie sich reich rechnen und sollen sie sich arm rechnen, je nachdem, wie es ihnen schmeckt. Aber es ist ja gar nicht so, dass sie sich reich rechnen und arm rechnen und es ist ihre Sache. Der ganze Rest der Welt ist abhängig von diesem absurden Spiel. Alle anderen werden in Dienst genommen dafür, dass dieses Zeug klappt und müssen ausbaden, wenn es nicht klappt. So, ich habe jetzt eigentlich gesagt, was ich sagen wollte. Krise, was Krise für eine Absurdität ist, warum es und wie es zu ihr kommt, was ihre Hebel sind und was dann auch, also was die Hebel des Wachstums und dann auch die Hebel der Aufdeckung der Überakkumulation sind. Das war der Durchgang, den ich beabsichtigt hatte. Ein spezielles Gewicht auf diese letzte Phase, das letzte halbe Jahrzehnt meinetwegen, in dem die Frage, inwieweit, ja, das ist den Marx eine Frage hier, wir sind immer noch nicht zu Ende mit der Frage, wie weit die Akkumulation des Kapitals in Form von leihbarem Geldkapital zusammenfällt mit der wirklichen Akkumulation, der Erweiterung des Reproduktionsprozesses. Diese Frage, das letzte halbe Jahrzehnt hat die Frage nicht bloß vertagt, die haben einfach so getan, als ob es die nicht mehr gäbe. Jetzt wird deutlich, dass es gibt. Und es deutlich werden, ist der Schrumpfungsprozess der realen Wirtschaft. So, das war jetzt für heute und für das nächste Mal hatte ich mir vorgenommen, Krisenbewältigung. Ja, jetzt war ja Krise, Krisenentstehung. Der Grund der Krise, was ist es? Fürs nächste Mal wollte ich Krisenbewältigung mir vornehmen, und zwar sowohl im nationalen wie im internationalen Maßstab. Tun sie. Das ist der kontinuierliche Personalabbau, der in Filialen schon die ganze Zeit überläuft. Wenn Sie jetzt 30.000 entlassen, dann nicht, weil Sie mit einem Schlag so viele Internetbanker gewonnen haben oder weil Sie mit einem Schlag so viele Geldautomaten hinstellen, die so viele Kassierfunktionen überflüssig machen. Es stimmt schon. Es findet in der Bank, wenn man so will, genau wie überall, Rationalisierung statt, Ersparung von Lohnzahlung durch Technik. Findet statt. Nur das, was jetzt passiert, diese Massenentlassungen im Bankenwesen, die werden meinetwegen sogar ausgedrückt als, wir müssen unser Geschäft rationalisieren. Tatsächlich ist das aber eine Wirkung der Kontraktion des Bankgeschäfts selber. Also das, wie gesagt, die kontinuierliche Ersetzung von Leuten durch technische Einrichtungen, die Belastung der Übriggebliebenen durch die Restarbeit und so weiter, das findet immerzu statt. Und das hat auch die allgemeine Reduktion der im, sagen wir mal wenigstens im Filialbankenwesen beschäftigten Leute hervorgebracht. Daneben hatten sie in den letzten Jahren ein enormes Wachstum in dem Bereich Investmentbanking, in dem Bereich Aktienhandel, in dem Bereich Fondsprodukte, ja, was das betrifft. Und die Entlassungen, die betreffen jetzt auch diese Sektoren. Es wird einfach weniger umgesetzt an Aktien und an Fonds gekauft und verkauft. Es findet weniger Handel damit statt. Und wenn das der Fall ist, dann entlassen sie Leute zur Rettung ihres Geschäfts, aber nicht, weil die Arbeit von anderen erledigt wird, sondern weil ein Teil der Arbeit weggefallen ist, weil einfach nicht mehr so viel geht. Also das sollte die Unterscheidung sein. Also, wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, ich habe meins ausgereizt. Ich habe jetzt auch nichts mehr zum Nachlegen. Machen wir Schluss für heute. Das nächste Mal ist, aufpassen, der 7. Februar. Ich habe Papierchen, womöglich E-Mails in Umlauf gesetzt, wo der 6. draufsteht. Der 6. ist aber ein Mittwoch. Und unser Termin ist immer Donnerstag. Also der nächste Termin ist am Donnerstag, den 7. Februar.